Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima. Hallo und herzlich willkommen bei Grad Global, dem Podcast für Entwicklung und Klima. Mein Name ist Anja Backhaus und ich spreche hier mit Menschen, die unsere Welt im Blick haben, die beim Thema Klimaschutz global denken und dabei vor allen Dingen auch den globalen Süden mit einbeziehen. Unsere Welt wird sich verändern und zu diesen Veränderungen gehört nicht nur, dass sich unser Klima wandelt, sondern zum Beispiel die Metropolen im globalen Süden wachsen rasant. Auch Entwicklungs- und Schwellenländer wollen und sollen in Wohlstand leben, wovon wir allerdings jetzt leider noch sehr weit entfernt sind. Wichtig ist nun, beides zusammenzudenken, Klimaschutz und Entwicklung. Dafür setzt sich die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima ein. Damit sich die Länder im globalen Süden entwickeln können, müssen Industrienationen wie Deutschland eine Verantwortung übernehmen. Und zwar nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch Unternehmen müssen sich ihrer Verantwortung, die sie für die Entwicklung unseres Planeten tragen, bewusst sein. Und heute habe ich jemanden zu Gast, der Unternehmen berät, wie sie dieser Verantwortung gerecht werden können, wie sie sich ökologisch, ökonomisch und sozial gerecht aufstellen können. Stefan Wagner, Nachhaltigkeitsberater und Vorsitzender des Vereins Sports for Future. Herzlich willkommen, Herr Wagner.
Hallo, schönen guten Tag.
Sie sind Strategie- und Markenberater und Sie haben sich spezialisiert auf den CSR-Ansatz. Jetzt muss ich gestehen, dass ich erstmal nachschauen musste, wofür steht eigentlich CSR? Und es steht für Corporate Social Responsibility. Inwiefern spielt denn soziale Verantwortung in einem Unternehmen eine Rolle, Herr Wagner?
Ja, ich würde sogar so noch einen Schritt weitergehen und so definiere es eigentlich so, dass wir sagen, man stellt die eigene Zukunftsfähigkeit her unter Betrachtung gesellschaftlicher Aspekte. Und das sind dann soziale Themen, das sind aber natürlich auch ökologische Themen, aber auch die ökonomischen Themen, die dann für die Unternehmen natürlich auch zentral sind, um überlebensfähig zu bleiben.
Also bedeutet das, beim Unternehmen sollte es nicht rein und ausschließlich um den Profit gehen, sondern als Unternehmen trägt man eben auch eine gesellschaftliche, soziale und ökologische Verantwortung?
Ja, ich glaube, das ist das, was wir haben lernen müssen oder wir sind vielleicht auch gerade dabei, das zu lernen, dass ein Profit, der auf Kosten der Allgemeinheit oder nachfolgender Generation realisiert wird, einfach nicht mehr zukunftsfähig ist. Und deswegen brauchen wir einfach andere Lösungen, auch in der Art und Weise, wie wir Gewinne erzielen.
Inwiefern denn? Also welche Vorteile liefert ein verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Wirtschaften auch für das Unternehmen?
Zunächst mal ist man mittlerweile auch nachgewiesen resilienter gegenüber Krisen und man in der Sekunde, in der sich eine gesellschaftliche Erwartungshaltung eben auch ändert, ist mein Geschäftsmodell auch nur dann zukunftsfähig und insofern nachhaltig, wenn ich das im Einklang mit gesellschaftlichen Interessen mache. Und wir sehen natürlich jetzt jeden Freitag, wenn Fridays for Future auf die Straße geht und in vielen, vielen anderen Stellen in unserer Gesellschaft auch, das ändert sich. Also die Erwartungshaltung der Gesellschaft gegenüber Akteuren, die es in der Hand haben, etwas zu verändern, hat sich verändert. Und es wird eben nicht mehr hingenommen, dass man sagt, ich zuerst und meine Gewinne und dann gucken wir nochmal, was wir uns irgendwie für die Umwelt oder für die Menschen leisten können, sondern es ist umgekehrt. Oder es dreht sich zumindest gerade um, dass man sagt, dein Geschäftsmodell musst du so organisieren, dass es eben im Einklang mit gesellschaftlichen Interessen funktioniert. Und darum geht es im Kern.
Aber welche Erfahrungen machen Sie denn auf Unternehmensseite? Erkennen viele Unternehmen diese Verantwortung an, die sie für die Gesellschaft tragen? Und sehen Sie auch, dass es vielleicht diese Anforderungen auch aus der Gesellschaft gibt?
Ja, die Dynamik ist extrem groß gerade. Es gibt natürlich immer noch die, die sagen, erstmal bin ich Kaufmann und das muss ich rechnen und danach gucken wir mal, was noch geht. Oder ich bin ja auch sehr viel im Sport unterwegs. Da gibt es dann auch diejenigen, die sagen, wir sind ein Fußballverein, was haben wir mit Klimaschutz zu tun? Aber dass natürlich in der Sekunde, in der mit einer bestimmten Tätigkeit, egal ob es Fußballspielen ist oder ob es das Produzieren irgendeiner Sache ist, ein Fußabdruck verbunden ist und entsteht automatisch die Verantwortung dafür. Und ich glaube, genau darum geht es, das zu implementieren und dann eben auch nicht nur als Risikominimierung zu betrachten, sondern als wie kann ich eigentlich eine Chance kreieren, dadurch, dass ich mich verantwortlich verhalte, auch für meine eigene Welt und für meinen eigenen Erfolg. Darin liegt eigentlich die große Chance und die große Herausforderung.
Seit wann gibt es diesen Ansatz eigentlich in der Unternehmensberatung?
Puh, da muss ich jetzt lügen. Also das ist jetzt nicht erst gestern erfunden worden. Das ist schon einige Jahre alt. Und man könnte aber sagen, dass es erst im letzten Jahrzehnt ernsthaft zum Standard geworden ist in der Betrachtung der Unternehmen. Vorher war das vielleicht so, dass es einige Unternehmen gemacht haben. Mittlerweile gibt es kein relevantes Unternehmen mehr, das sich da nicht ernsthaft mit beschäftigt.
Ja, ein Bereich, Sie haben das gerade schon angeteased, in dem Sie sehr engagiert sind, ist der Sport. Und Sie haben die Initiative Sports for Future mitgegründet, sind Vorstandsvorsitzender. Bevor wir jetzt auf die Initiative zu sprechen kommen, interessiert mich auch Ihre Begeisterung für den Sport. Woher kommt die? Was hat Sie dazu bewegt, sich hier besonders zu engagieren?
Wie viele andere auch, habe ich eine sportbegeisterte Jugend hinter mir, im Fußball, im Volleyball später. Und es ist eigentlich ein Themenbereich, der mich schon immer umgetrieben hat. Studiert habe ich dann irgendwann Volkswirtschaftslehre, kam dann aber in den Sport. Und die Rolle, die ich dann dort einnehmen durfte, hat mich dann eigentlich irgendwann auch zum Thema Nachhaltigkeit im Sport geführt. Also ich war lange Zeit im Radsport beim T-Mobile Team, später dann beim HSV, etwas über 8 Jahre, war da für Marketing zuständig. Aber da haben wir schon 2009 ein Klimaschutzspiel gemacht. Aber parallel zur Klimakonferenz in Kopenhagen, die so grandios in Anführungszeichen gescheitert ist. Und ja, dann hat sich das Thema bei mir immer weiter gesetzt und verfestigt. Und irgendwann hatte ich dann den Wunsch, mich mit dem Thema Nachhaltigkeit noch breiter aufzustellen. Und deswegen haben wir uns selbstständig gemacht 2017, sind aber im Sport geblieben damit, in vielen Projekten. Und den Sport dafür, ich sag mal, zu begeistern, da einfach eine viel stärkere Rolle einzunehmen, das ist so ein bisschen das, was uns antreibt.
Wo wahrscheinlich auch große Herausforderungen liegen, nehme ich an.
Das stimmt, weil das gar nicht richtig ankam beim Sport. Ich hatte eben kurz das Spiel in Hamburg beim HSV erwähnt, dass 2009 war das ja auch schon ein sehr relevantes Thema in der Öffentlichkeit, aber als wir das Spiel gemacht haben, hat das kaum Resonanz hervorgerufen. Also weder auf Fanseite noch, dass NGOs draufgesprungen sind und gesagt haben, okay, also man hätte es ja durchaus auch kritisch betrachten können oder man hätte sagen können, jetzt macht das der HSV, was macht eigentlich der Rest der Liga, aber nichts dergleichen ist passiert. Und das hat sich halt massiv verändert. Also die Erwartungshaltung und auch die Anfragen seitens Fans, NGOs, Medien in Richtung Nachhaltigkeit sind völlig andere als noch zu der Zeit. Und daran liegt so eine große Chance, denn in der Sekunde, in der sich der Sport eben auch stellt, kommt er in die Diskussion und wir reden darüber, wie wir als Gesellschaft agieren, denn der Sport ist ja nichts anderes als ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und deswegen hat er so viele Möglichkeiten und das macht es so spannend, das über den Sport zu transportieren. Die Herausforderungen und die Themen, die da liegen.
Wichtig sind, ja, also man hat im Zusammenhang mit Klimaschutz auch immer eher ganz andere Bereiche vor Augen, die besonders viel CO2 produzieren, also Wohnen, Verkehr, Industrie. Sport wäre da bei mir auch gar nicht sofort auf der Agenda gewesen. Wie groß ist denn überhaupt die Verantwortung, die Emissionen im Sportbereich? Also ist der ökologische Fußballschuhabdruck, sage ich mal, ist der besonders groß?
Es kommt darauf an, in welches Verhältnis ich es setze. Also für eine Freizeitaktivität, die Menschen begeistert, ist der Fußabdruck relativ groß, wenn man denkt, wie viele Menschen da in die Stadien kommen, jedes Wochenende, in Nicht-Corona-Zeiten zumindest, dann ist das relativ viel. Aber wenn man das ins Verhältnis setzt zum produzierenden Gewerbe oder so, ist es verhältnismäßig wenig. Aber es hat halt viele Aspekte drin, die jeden Einzelnen betreffen. Also die Frage, wie bewege ich mich individuell? Wie komme ich zu so einem Spiel hin? Die Frage, die vor kurzem diskutiert wurde, oder vor kurzem ist schon fast übertrieben, eine Weile her, ist es schon das Länderspiel der Nationalmannschaft in der Schweiz, als die Mannschaft von Stuttgart nach Basel geflogen ist, 200 Kilometer, war plötzlich eine Riesendiskussion in der Öffentlichkeit. Der Fußabdruck ist natürlich im Verhältnis nicht groß gewesen, dann, wenn man jetzt so einen Flug betrachtet, aber die Frage, ob das noch zeitgemäß ist, dass wir uns, und ich sage jetzt mal wirklich überspitzt als Gesellschaft, noch den Luxus leisten, solche kurzen Strecken oder solche kurzen Momente, das kann ja auch durchaus mal ein 2-Stunden-Termin in München sein und ich fliege dafür hin aus Hamburg und wieder zurück. Diese gesellschaftliche Diskussion ist für mich das viel Entscheidendere und das kann der Sport eben gut tun.
Das bedeutet, das hat Ihnen auch in die Karten gespielt, dass jetzt Menschen sich über diesen Flug beschwert haben, weil das ja wahrscheinlich genau so das ist, was sie sich wünschen, schon seit Jahren.
Ja, und es gibt natürlich dann den Reflex, dass man sagt, Oh nein, dann darf man das Thema nicht aufmachen und wir bleiben lieber unter dem Radar, damit wir uns nicht so einer Kritik stellen müssen. Und ich finde es genau der umgekehrte Fall ist richtig, dass wir eben sagen, weil der Sport durch solche Themen eben möglicherweise auch mal in der Kritik steht, ist das etwas, was wir wertschätzen sollten, auch wenn wir im Sport sind und vielleicht auch mal diejenigen sind, die kritisiert werden. Denn wir erfüllen ja damit eine Funktion in der Gesellschaft, diese Rolle übernehmen zu können, die man eben, wenn man irgendein Unternehmen XY in irgendeinem Ort ist, dann kommt man nie so in die Öffentlichkeit mit so einem Thema. Und das kann der Sport halt leisten, in Anführungszeichen. Und deswegen sollte man sich vor Kritik nicht scheuen, sondern sagen so, okay, dann nehmen wir das an und dann diskutieren wir darüber. Aber wir brauchen natürlich nicht nur im Sport darüber diskutieren, sondern auch im Rest der Gesellschaft. Und damit dann umzugehen, das ist der große Reiz und die große Chance.
Ja, und der Sport spielt eben wirklich ja für viele, viele Menschen eine große Rolle. Entweder weil sie ihn selber betreiben oder halt als Fan, hatten Sie ja eben auch schon mal angedeutet. Jetzt haben Sie auf Ihrer Homepage stehen, Sie wollen die verbindende Kraft des Sports einsetzen, um den Herausforderungen des Klimaschutzes zu begegnen. Was bedeutet das ganz genau? Also welche Kraft ist da gemeint? Wie kann man das verbinden?
Vielleicht erzähle ich dazu ein Beispiel hier bei uns im Ort. Wir sitzen in Mühlen in Niedersachsen, mitten auf dem Land, mit einem relativ großen Anteil konservativer Menschen hier. Und wenn man mit denen über Fridays for Future spricht, dann kommen da auch schon mal Sprüche wie, ja, die sollten mal lieber in die Schule gehen oder sowas in der Art. Und als wir mit Sports for Future uns vorgestellt haben und hier natürlich auch in der Diskussion sind, dann kamen die Leute auf uns zu und haben gesagt, tolle Sache. Also auch wirklich, ja, wir müssen auch wirklich was tun und so. Aber das mit Fridays for Future und so, das sehe ich schon eher kritisch. Und dann sagen wir, danke für das Lob, aber um das kurz festzuhalten, wir wollen im Prinzip genau dasselbe. Nämlich, wir wollen die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens auf wissenschaftlicher Basis. Genau dasselbe, was dann auch die jungen Menschen zu Recht einfordern. Also das bedeutet, wir kommen durch eine andere Tür. Und wir können also wir, der Sport, wenn ich das jetzt mal so in Anspruch nehmen darf, kommen durch eine andere Tür und werden nicht so leicht weggeframed zu, was wollen uns denn jetzt diese jungen Leute erklären? Oder wenn es von der politischen Partei kommt, dann geht man auch in ein bestimmtes Raster. Und das tut der Sport nicht. Und deswegen hat er so viele Chancen, weil er unterschiedliche Menschen auf gleiche Weise ansprechen kann und man hat einen gemeinsamen Nenner und das ist nun mal der Sport für viele in der Gesellschaft.
Welche Ziele haben Sie sich denn mit Sports for Future gesetzt? Haben Sie da konkrete formuliert?
Ja, wir wollen, was ich schon gesagt hatte, eine Stimme in der Gesellschaft sein, die sich dafür einsetzt, dass wir das Pariser Klimaabkommen einhalten. Das ist mal schnell gesagt, aber wir stellen ja oft fest, wie sehr wir noch davor scheuen, bestimmte Entscheidungen zu treffen, die dann vielleicht auch mal unbequem sein können. Und wir versuchen eben zu sagen, dass wir als Gesellschaft oder beizutragen dazu, dass wir als Gesellschaft zeigen, dass wir dazu bereit sind und auch dafür werben, dass wir als Gesellschaft dafür bereit sind. Und deswegen ist erstmal so das Erste, überhaupt nur die Stimme zu sein und das zu unterstützen. Das Zweite ist, Nachhaltigkeitsimpulse in den Sport zu setzen. Und das Dritte ist, den Sport als Plattform zu nutzen, genau solche Themen zu platzieren.
Auf welche oder auf wessen Initiative geht Sports for Future zurück? Wer ist da mal ursprünglich die Kraft gewesen, die das ins Leben gerufen hat?
Tja, die Kraft war unser Küchentisch, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben da zusammengesessen und uns darüber unterhalten, wie man jungen Menschen eine Stimme geben kann, wie wir den Sport dafür nutzen können. Und dann kam die Fridays for Future-Bewegung, ich sage es mal salopp, ums Eck. Und es bildeten sich viele, viele andere Initiativen, also die Omas und die Psychologen und die Lehrer und die Unternehmen und die Wissenschaftler und so weiter, aber nicht der Sport. Und als uns das bewusst wurde, lag es dann einfach völlig klar auf der Hand, dass wir sagen, natürlich müssen wir Sports for Future initiieren. Und dadurch, dass ich in anderer Rolle ja bei der TSG Hoffenheim aktiv bin und dort auch die Nachhaltigkeitsstrategie mitentwickelt habe, habe ich mit denen zuerst geredet und habe gesagt, wir finden, wir müssen das machen. Und dann haben die gesagt, stimmt, das sollten wir tun, aber nicht alleine. Und deswegen haben wir gemeinsam im Netzwerk mit Menschen gesprochen und viele, viele haben ebenfalls sofort gesagt, da sind wir dabei, Werder Bremen, die deutsche Sportjugend, der VfL Osnabrück, ein Verein namens Global United, einige EinzelsportlerInnen wie Fabian Hambüchen, Anni Friesinger, Jacqueline Otschere, Lutz Pannenstiel. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das, dann haben wir es ins Leben gerufen und seit Mitte 2019 gibt es uns deshalb.
Ja, ich war auf Ihrer Homepage und habe gesehen bei den Mitgliedern, dass sogar der kleine Fußballverein meines Sohnes bei Ihnen dabei ist. Inwiefern kann man denn auch im Amateurbereich?
Welcher ist denn das?
Vorwärts Sporo ist das. Vorwärts
okay.
Sporo, ja, hier in Köln. Aber inwiefern kann man denn auch schon im Amateurbereich Klimaschutz betreiben? Oder wie effektiv ist das?
Ich glaube, das ist noch die größte Chance, die wir für uns sehen, dass wir einfach sagen, das ist nicht. Das ist auch entscheidend, dass große Vereine wie auch Mainz 05 ist dabei, auch der DFB ist dabei bei uns, Boris Herrmann, der Segler, aber dass wir den Sprung schaffen in die Breite und weil die Menschen, die in Sportvereinen sind, sind in der Regel ja auch in den Ortschaften einfach Multiplikatoren, sind vernetzt, haben in ihren Unternehmen oft tolle Rollen. Also darin liegt eine Riesenchance und natürlich kann der einzelne Sportverein um die Ecke was machen, indem er im ganz Kleinen kann man anfangen, Bäume zu pflanzen auf dem Vereinsgelände, so wie wir es hier bei uns bei Grün-Weiß Mühlen gemacht haben, zum 100-jährigen Bestehen, 100 Bäume gepflanzt auf dem Vereinsgelände. Das kann man tun. Man kann sich um den Müll sorgen. Man kann Energieeffizienzmaßnahmen machen. Man kann gucken, ob man Solaranlagen auf die Dächer bekommt. Und vieles, vieles mehr. Wir haben da auch eine Checkliste, ein kleines Handbuch entwickelt. Das kann man bei uns auf der Seite kostenlos herunterladen, was man im Verein tun kann. Und da geht es eben, wie gesagt, los bei den ganz kleinen Dingen. Aber wir sind aktuell auch dabei, einen CO2-Rechner für Vereine zu entwickeln, sodass es auch der kleinere Verein um die Ecke, der ehrenamtlich geführt ist, schaffen kann, ohne vorher zu studieren, seinen Fußabdruck zu messen. Und dann kommt man in der Regel auch drauf, wo kann man ansetzen? Und das versuchen wir eigentlich zu schaffen.
Ja, man hat dann auch ein Instrument, das das bewertet, womit man vielleicht auch nach außen hin ja werben kann, vielleicht sogar schon oder andere mitnehmen kann, wenn man das wirklich belegt, dass man CO2 einspart. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Instrument, wenn man sowas hat.
Ja, und wenn in der Sekunde, in der man überhaupt damit beginnt, sich zu beschäftigen, gibt es in der Regel auch viele Leute im Verein, die man vorher vielleicht gar nicht so gesehen hat, die auf einmal sich beteiligen wollen. Und es kommt dann auch etwas in Gang im Verein, was ja auch wieder positiv ist, auch in dieser Zeit nach Corona, wo es viele Vereine ja schwer haben, auch wieder Impulse in den Verein zu kriegen. Das kann auch dabei helfen. Und dann entstehen die Ideen, ich will jetzt nicht sagen von alleine, aber es sind einfach viele Ideen da, denn viele Menschen beschäftigen sich ja mit diesen Themen. Und wenn man dann die Chance eröffnet, sich zu beteiligen, zum Beispiel über den Sportverein, dann geht auf einmal ganz viel.
Jetzt waren wir sozusagen im Regionalen, im Lokalen, also eher in der unmittelbaren Umgebung. Aber Sie kooperieren ja auch mit der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima, unterstützen Projekte unter anderem in Afrika. Vielleicht können Sie uns auch darüber kurz was erzählen.
Ja, genau. Wir haben uns überlegt, wie wir Möglichkeiten schaffen können, Menschen ganz einfach zu beteiligen an positiven Dingen für den Klimaschutz und haben dann die Kampagne Spots for Trees entwickelt. Also ganz einfache Mechanismen versuchen wir einzuführen, dass man zum Beispiel an der Kaffeetheke den 1 € Wechselgeld in eine Baumspardose schmeißt, statt ins Portemonnaie zurücklegt oder beim Kauf eines Tickets den 1 € extra zahlt, wie es zum Beispiel dann eben auch Hoffenheim oder auch Waldhof Mannheim mittlerweile tun, dass man einfach einen Baumsetzling hinzubuchen kann für 1 €. Und über diese Mechanismen oder auch Spendenläufe, viele, viele Möglichkeiten mehr gibt es da, versuchen wir eben ganz einfache Möglichkeiten zu schaffen, dabei zu sein und positive Effekte zu leisten, auch für Klimaschutz, aber auch für Entwicklungszusammenarbeit. Und haben Aufforstungsprojekte gestartet in 6 Ländern, im Senegal, in Nigeria, in Kenia, in Uganda, in Tansania haben wir ein Waldschutzprojekt ins Leben gerufen oder unterstützen ein Waldschutzprojekt und in der Demokratischen Republik Kongo. Und dort sind wir in unterschiedlichen Projekten aktiv und versuchen eben möglichst viele Baumanpflanzungen zu realisieren. Wir liegen jetzt so bei rund 100.000 Anpflanzungen, 100.000 Mangroven. Und wir haben eine Waldfläche in der Größenordnung von ungefähr 9.000 Fußballfeldern geschützt in Tansania.
Und das ist ja erst der Anfang, das kann ja nur noch weitergehen.
Ja, das wäre schön. Wir hätten natürlich gerne schon ein bisschen mehr an den Start gekriegt, aber Corona hat auch da einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht, denn ohne Leute auf den Sportplätzen funktioniert natürlich vieles davon nicht. Aber da sind wir eben dran, dass wir da jetzt auch wieder Fahrt aufnehmen können.
Was halt schön ist mit dem Beispiel, was Sie genannt haben, dass ja tatsächlich jeder Einzelne was tun kann, weil wir ja alle vielleicht in Sportvereinen aktiv sind und so einen Euro, den man mal da lässt, das kann ja wirklich jeder leisten. Das heißt, Sie appellieren gar nicht nur an die Großen, wie jetzt TSG Hoffenheim, sondern tatsächlich auch an jeden Einzelnen, der in irgendeiner Form mit dem Sport verbunden ist.
Genau, und über einen positiven Impuls. Also das Narrativ, ich pflanze einen Baum und es passiert etwas Gutes, ist klar und einfach verständlich. Wir wissen auch, dass wir durch Bäume pflanzen das Klima nicht retten können. Das ist bestenfalls ein Puzzlestück in einem sehr großen Bild an Lösungen, das wir brauchen. Aber es ist eben eins und vor allem schaffen wir eine Kommunikationsebene. Also wir schaffen es dann, Menschen in ihrem Alltag mit einem Thema zu konfrontieren auf eine gute Art und eine Kommunikationsebene zu finden, die erstmal positiv ist. Und oft kommen dann die Leute und sagen, na gut, jetzt habe ich den Baum gepflanzt, aber was kann ich denn noch tun? Und genau diese Effekte versuchen wir halt in Gang zu bringen und darüber so ein breites, gemeinsames Verständnis von es, die Leute aus der Marginalität zu holen, zu verstehen, dass wir als Gesellschaft zusammenwirken müssen und zwar nicht nur durch Bäume pflanzen, sondern auch durch Zustimmung zu Veränderungen, die jetzt anstehen, ganz einfach. Und da ist eben unser Beitrag einer von ganz vielen.
Dass vielleicht dann auch bei Ihnen im Ort die Leute irgendwann Verständnis für Fridays for Future und die Schülerinnen und Schüler haben, dass man das damit erreicht.
Ja, ich überspitze das natürlich gerne. Letztlich sind die auch, verstehen die das auch und geben auch recht, aber dann kommen dann eben so diese, ich sag mal so ein paar Oldschool-Reflexe, die dann in so eine Richtung ziehen, naja, muss ja erstmal was leisten und so. Also so wie wir alle sozialisiert sind. Also wir müssen erstmal alle viel Geld verdienen und dann können wir uns um andere Dinge kümmern. Und diese Art von gesellschaftlicher Lesart, diese steckt halt noch relativ stark drin, gerade in so Landstrichen wie diesem hier. Und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, sondern das ist, so sind wir einfach viele Leute groß geworden.
Aber genau das müssen wir überwinden. Also jemand sagte letztens mal, die Lobbyisten der Vergangenheit sind stärker als die Lobbyisten der Zukunft und der Gegenwart. Und ich glaube, genau solche Gedanken müssen wir überwinden und solche Vorstellungen von Leben. Und das ist vielleicht dann schon durch den einen Euro zumindest mal angetriggert.
Ja, es ist zu hoffen, dass wir zumindest da einen Schritt weiterkommen.
Sehr idealistisch sind wir hier. Natürlich müssen wir auch im großen Bereich was bewegen, auch im großen Sportbereich. Vielleicht können wir dann doch nochmal auf die TSG Hoffenheim zu sprechen kommen, weil Sie da auch beratend tätig sind und haben ein Nachhaltigkeitskonzept entwickelt. Und ich habe gelesen, dass die TSG Hoffenheim zum Beispiel das erste Zero-Waste-Stadion in der Bundesliga entwickeln will. Ich glaube, Stadien gelten als totale Klimakiller. Wie kann das funktionieren?
Ja, das ist eines von mehreren relativ dicken Brettern, die wir bei der TSG Hoffenheim angegangen sind und angehen. In der Tat, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, sind es ungefähr 3,6 Tonnen Müll, die bei einem durchschnittlichen Spieltag zustande kommen, in Anführungszeichen zustande kommen. Und wir versuchen gemeinsam...
Bei der TSG Hoffenheim jetzt nur, ne? Weil ich glaube, im Ganzen habe ich gelesen, sind es 120 Tonnen CO2 an einem Spieltag, wenn man alle mit einbezieht, ne?
Ja, also das war jetzt ja nicht CO2, sondern es ging jetzt um die Müllmenge. Also wir versuchen auch klimaneutral zu werden, also beziehungsweise wir kompensieren natürlich über die Allianz für Entwicklung und Klima schon den aktuell nicht zu vermeidenden Fußabdruck, versuchen aber auch ihn jetzt künftig noch stärker zu reduzieren, um auf das Abfallthema zurückzukommen. Also wir versuchen erstmal natürlich durch Mehrweglösungen, oder es ist schon passiert, die Becher umzustellen, aber es fällt natürlich trotzdem noch reichlich Müll an. Also wie können wir die Recyclingquote erhöhen? Also wenn man jetzt nur ein Beispiel nimmt, die Pommesschale, die in der Ketchup noch drin ist, die kann man nicht mehr recyceln, sondern die wird dann, wie man so schön sagt, der thermischen Verwertung zugeführt. Schlicht und ergreifend wird sie dann verbrannt. Um also eine Pommesschale zu haben, die recyclingfähig ist, brauche ich eine Bio-Pommesschale. Die aber darf dann nicht durchsippschen, dann finden das die Leute auch nicht mehr so lustig. Also da wirklich an Lösungen zu arbeiten, die auch dann vielleicht marktfähig werden, das versuchen wir zusammen mit PreZero, dem Namensgeber des Stadions umzusetzen und das auch zertifizieren und lizenzieren zu lassen. Aber das ist echt ein Weg. Also das darf man auch nicht einfach so sagen, jetzt werden wir Zero Waste und dann freuen wir uns alle und dann ist das irgendwie morgen getan. Das ist leider nicht so, sondern das sind wirklich relativ komplexe Aufgaben, die wir da jetzt vor uns haben.
Welche Rolle spielen eigentlich die Fans? Ist der Klimaschutz bei den Fans ein Thema?
Ja, das kommt auch vor, dass wenn man nach einem an einem irgendeinem Spieltag postet, dass wir jetzt irgendwas in Bezug auf Klimaschutz oder so machen oder gerade wenn man verloren hat, kommen auch immer noch die Kommentare, spielt ihr eigentlich auch noch Fußball oder so?
Oder kümmert ihr euch nur noch um
Ja, oder
Klimaschutz oder
kümmert ihr
was?
euch nur,
Okay.
das ist
Ja.
natürlich jetzt, also dass es nicht die Spieler sind, die sich darum kümmern, das ist ja auch klar, aber trotzdem gibt es diesen Impuls und letztlich, klar, wir reden immer noch über Fußball und Fußball steht und soll auch im Fokus stehen, aber wir versuchen eben diese Verantwortung wahrzunehmen. Und jetzt habe ich leider auf dem Weg zu habe ich leider die Frage vergessen, auf die ich gerade
Ja,
antworten
welche, also
wollte.
ob die Fans vielleicht auch schon ein bisschen einfordern, dass,
Ja.
also jetzt ist das eigentlich, so klingt es eigentlich eher nicht, oder ob da nicht auch so am Anfang sagten Sie, die Gesellschaft hat ja auch langsam eine Erwartungshaltung. Haben das auch Fans gegenüber Fußballvereinen?
Ja, also wir haben einige Umfragen mittlerweile gemacht oder es gibt auch einige Umfragen im Markt. Da liegt man so bei rund 75% der fußballbegeisterten Menschen in Deutschland, die sagen, sie haben mindestens eine hohe Erwartungshaltung an die Vereine oder an Akteure im Sport, sich nachhaltig aufzustellen. Jeder Zweite sagt sogar, nicht ganz jeder Zweite, dass die Verbundenheit zu seinem eigenen Club nachlassen würde, wenn das nicht der Fall wäre. Und das sind natürlich irre große Zahlen, die mittlerweile ganz eindeutig sind, dass wenn ein Fußball-Bundesligist beispielsweise sich nicht so aufstellt, dass er diesen Anforderungen gerecht wird, wird er irgendwann auch seine Existenzberechtigung aufs Spiel setzen. Und ich glaube, das muss jedem klar sein, dass wir auch der Nimbus, den der Fußball hatte und sicherlich auch immer noch hat, der wird etwas differenzierter betrachtet. Also wir spielen halt Fußball und kümmern uns um uns selbst und dann gucken wir nochmal, dass wir in Shanghai einen Fanshop aufmachen und vielleicht nochmal irgendwie einen Supercup in Saudi-Arabien spielen. Das funktioniert nicht mehr. Und ich glaube, das ist eine ganz eindeutige Erkenntnis. Das ist kein nice to have, dass wir sagen, wir kümmern uns um Nachhaltigkeit, sondern das ist eine Voraussetzung dafür, dass wir unser Geschäftsmodell so oder ähnlich in Zukunft überhaupt noch durchführen dürfen. Davon bin ich zumindest fest überzeugt.
Ich glaube auch, also bei der TSG Hoffenheim und ich glaube, Werder Bremen ist ja auch noch dabei bei ihrer Initiative Sports for Future. Da ist dieses Thema gesetzt, aber ist diese Bereitschaft tatsächlich insgesamt in der Fußball-Bundesliga so groß, Nachhaltigkeitsstrategien zu entwickeln und sich daran zu halten?
Von bis wie überall. Das sind nicht nur also ich würde jetzt auch gerne mal kurz von Sports for Future weggucken, da ist auch Mainz 05 noch dabei, auch der erste klimaneutrale Verein der Bundesliga, seit 2010 sind sie das. Auch der VfL Wolfsburg, der jetzt nicht bei Sports for Future dabei ist, ist da extrem aktiv, hat sich auch dem UN Sports for Climate Action Framework angeschlossen. Und einige mehr, also das wird man nicht erschöpfen und es gibt auch nicht schwarz und weiß, sondern es gibt halt auch Clubs, alle sind auf dem Weg, muss man letzten Endes sagen. Es ist keiner wahrscheinlich da, der jetzt sagen kann, so, wow, wir sind jetzt total perfekt. Wenn, dann würde man wahrscheinlich zu den Forest Green Rovers gucken in England, die sich da sehr, sehr stark positionieren von Anfang an ihrer Clubgeschichte. Aber insofern ist es ein Grau und das ist dann eben von hellgrau bis dunkelgrau und es gibt auch im dunkelgrauen Bereich noch diejenigen, die, wie ich es eingangs sagte, sagen, ja, was sollen wir denn noch alles machen? Wir machen doch schon so viel und eigentlich müssen wir hauptsächlich Fußball spielen und Fußball ist Bratwurst und Bier und that's it. Die werden weniger, aber sich wirklich voll drauf einzulassen, ist ja auch ein Projekt und das ist auch anstrengend und das hat auch mit Ressourcen zu tun. Und wenn man dann auch gerade kleinere Vereine anguckt und die jetzt dann auch vielleicht gerade in Corona-Zeiten durchaus andere Sorgen haben, dann findet man da sicherlich noch welche, die sagen so gern, aber bitte nicht überfordern. Und da sind einfach die Hürden oder die Maßstäbe sind halt einfach noch unterschiedlich, das muss man so feststellen.
Das bedeutet, man muss schon auch zugeben, dass da viele Kosten mit verbunden sind, wenn man das so umstellt alles.
Ich weigere mich so ein bisschen gegen diese Position. Nicht, weil das nicht stimmt, natürlich entstehen da Kosten und da ist auch Aufwand dahinter, aber es ist vielmehr so, dass, also wenn man sich beispielsweise die Fußballvereine anguckt von vor 15 Jahren, da hatte man vielleicht 20 Leute auf der Geschäftsstelle. Mittlerweile sind wir in den Hunderten, teilweise bis 500, 600 Menschen, die in einem Fußballverein arbeiten. Da wird auch in Strukturen investiert. Da wird zum Beispiel in das internationale Geschäft investiert, da wird in E-Sport investiert, da wird in Eventbereiche investiert. Und das ist auch nicht so, dass das Geschäft schon da ist und dann hat man da irgendwie eine Investition sofort raus, sondern man geht die Dinge strategisch perspektivisch durchaus an vielen Stellen. Und genau dasselbe ist es mit Nachhaltigkeit. Denn die zukünftige Geschäftsfähigkeit, auch wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, wird davon abhängen, wie wir da aufgestellt sind. Und deswegen ist das in meinen Augen eine vergleichbare Investition in die Zukunftsfähigkeit eines Clubs. Und wenn man das tut, und man sieht es auch auf Sponsorenseite, entstehen auch wieder Möglichkeiten. Oder andersrum, sie fallen weg, wenn man das nicht hat. Denn die großen Unternehmen sagen eben auch ganz eindeutig, werden künftig nicht mehr in größere Rechtepakete reingehen können, wenn da nicht eine Nachhaltigkeitsstrategie dahinter steht. Also es geht schon am Ende dann auch um eine wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit und um wirtschaftliche Chancen. Und deswegen würde ich das sehr ungerne so als so eine reaktiv-passiv kostengetriebene Betrachtung sehen, sondern eher als eine positiv chancenreiche fördernde Betrachtungsweise. Das ist, glaube ich, der springende Punkt dabei.
Ja, und worüber wir ja die ganze Zeit sprechen, indem man eben auch Verantwortung übernimmt für seine Umwelt und sein Umfeld. Jetzt hat Dietmar Hopp, der Mäzen der TSG Hoffenheim, eine Lizenzierung für Klimaschutzmaßnahmen gefordert. Inwiefern würden die helfen?
Das findet jetzt ja gerade statt. Also
Ja, das ist korrekt, ja.
es gibt Lizenzierungskriterien zum Thema Nachhaltigkeit, die gerade eingeführt werden sollen.
Aber
Und
die sind noch freiwillig, ne?
die sind, also wir sind gerade dabei, also wenn ich jetzt wir sage, dann meine ich die Fußball-Bundesliga als für die TSG Hoffenheim auch Akteur. Die Kriterien liegen auf dem Tisch, die werden gerade diskutiert, die werden ab in einem Jahr eingeführt und sind dann im ersten Step freiwillig und werden dann verpflichtend. Also das heißt aber auch, dass die Clubs logischerweise jetzt auch schon anfangen werden, die Strukturen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Also im Grunde genommen kann man sagen, dass jetzt natürlich unmittelbar eine Wirkung dadurch erzielt wird. Und ich hoffe mal, und sie sind substanziell, also Sie kennen, sind da bis zu 300 Kriterien inklusive der erweiterten freiwilligen Kriterien über die verpflichtenden hinaus, die dort hinterstehen. Und dann muss man sich und wird man sich auch mit CO2-Fußabdruck und mit Reduktionszielen befassen müssen. Und das ist auch richtig so.
Das heißt, Sie würden schon auch dafür plädieren, dass es Druckmittel geben muss, um Klimaschutzmaßnahmen als Standard einzuführen.
Ja, ich glaube, dass, also natürlich ist das dann, wenn man es so betrachtet, wiederum ein Druckmittel, aber auch, wie ich es gerade schon sagte, wenn man das gemacht hat, stehen eben auch viele, viele Chancen dahinter. Und ich glaube, dass es auch für die Bundesliga als Ganzes wichtig ist, da eine klare Haltung zu haben und auch klar und belastbar zu sein und das als seriöses Thema zu zeigen. Und dafür braucht man das. Denn sonst versuchen Einzelne möglicherweise da die Lücken zu finden oder man macht es dann eben doch nur halbherzig. Und so haben wir ein klares Commitment und das sind einfach Regelungen, wie wir sie in anderen Bereichen auch getroffen haben. Ob das nun Nachwuchsthemen sind oder Fanthemen sind oder inklusive Themen sind, all die stehen festgeschrieben in der Lizenzierungsordnung und dass das für Nachhaltigkeit gilt, ist deswegen jetzt auch nicht so super speziell, sondern halt, was die Zeit betrifft, auch folgerichtig. Und ich glaube, dass das auch für uns als Gesellschaft ja gilt, dass wir bestimmte Rahmenbedingungen und Regeln brauchen, damit wir uns alle gemeinsam dran halten. Denn sonst, wir kennen uns alle, dann ist dann das Hemd am Ende doch näher als die Hose und man schaut eben doch nochmal links und rechts. Aber wenn wir klare Regeln, klare verbindliche Vorgaben für uns alle verabredet haben, dann werden wir es auch schaffen, da wirklich zu Ergebnissen zu kommen.
Ich glaube, diese Hoffnung besteht. Also Sie sind gute Hoffnung, dass der Fußball vielleicht zu einer Vorreiterrolle im Klimaschutz, vor allen Dingen im sportlichen Bereich, werden könnte.
Ja, ja, ich stock so ein bisschen, weil ich glaube, er muss da jetzt auch wirklich Gas geben. um auch wieder in so eine Art von Akzeptanz zu kommen für gesellschaftsrelevante Themen. Ich glaube, da haben wir als Fußball in der letzten Zeit eher ein bisschen Luft rangelassen. Und es gibt ja nicht nur durch Corona, auch vorher gab es ja schon viele Themen rund um die Kommerzialisierung des Sports und um Fanthemen. Also, dass der Fußball einfach auch in der Kritik stand von Fanseite und wir Gefahr laufen, so diese Rolle als Kulturgut, als feste Instanz in der Gesellschaft abzugeben oder dass sie geringer wird. Und im Klimaschutz, aber auch in vielen anderen Themen. Also auch wenn wir jetzt über Corona und gesellschaftliche Spaltungen reden, wenn wir über Demokratie reden, wenn wir auch über die Themen von Flucht beispielsweise reden. Überall ist es wichtig, dass da auch der Sport eine Rolle spielt. Und das sieht man an vielen Stellen und das kann er mit Sicherheit auch im Klimaschutz tun. Und dann hilft er sich am Ende auch wieder selbst.
Jetzt haben wir übrigens, ich glaube, das liegt daran, Herr Wagner, dass ich sehr fußballaffin bin und Sie natürlich auch für die TSG Hoffenheim unterwegs sind, gar nicht erwähnt, dass natürlich Sports for Future sich nicht nur auf den Fußball fokussiert, sondern dass da auch ganz viele Vertreter aus anderen Sportarten, Sie hatten am Anfang natürlich nochmal Florian Hambüchel erwähnt, aber dass wir halt schon nochmal einmal sagen, dass auch aus dem Hockey, aus dem Handball, aus allen möglichen Bereichen auch Vertreter dabei sind, oder?
Genau. Und auch ganz tolle Projekte auf die Beine gestellt haben. Also wir haben beispielsweise VertreterInnen der Badminton-Nationalmannschaft, der Ruder-Nationalteams, der Hockey-Nationalmannschaften bei uns im Unterstützerkreis. Und beispielsweise zwei Badminton-Nationalspielerinnen, eine Frau, eine junge Frau und ein junger Mann haben Badminton Earth ins Leben gerufen, auch ein Aufforstungsprojekt unter dem Dach unserer Spots for Trees-Kampagne und sind auf die Nationalmannschaftskollegen zugegangen, sind auf den Verband zugegangen und sind dort jetzt sogar Klimaschutzbeauftragte im Verband. Das heißt, die jungen Leute haben auch ihre eigenen Sportart, ihren eigenen Verband ins Handeln und in Bewegung gebracht. Und das finde ich so ein wunderbares Beispiel, dass wirklich jeder etwas erreichen kann, wenn er sich engagiert. Und dafür versuchen wir eben auch Möglichkeiten und Räume und auch Support zu schaffen. Vergleichbar ist der Ruderwald von zwei Ruderinnen im Nationalteam ins Leben gerufen, die etwas Ähnliches gemacht haben mit Spendenaktionen. Und der Hockeywald, den gibt es auch. Also ganz, ganz viele Möglichkeiten in ganz vielen Sportarten, das dann von einzelnen Sportlerinnen und Sportlern ins Leben gerufen worden ist. Und das versuchen wir natürlich auch zu bündeln und dem Sichtbarkeit zu verschaffen.
Und sind diese Wälder auch im globalen Süden Seebäume gepflanzt worden?
Ja, genau. Das sind, die sind, also der Hockeywald war eine Eigeninitiative der Frauenhockeynationalmannschaft, ist in Südafrika und die anderen genannten sind in den Projektländern und in den Projekten angesiedelt, die ich von Spots for Trees schon genannt hatte. Und genau deswegen sind die alle dort im globalen Süden in Afrika.
Ja, stark, stark, dass auch die jungen Leute das auch global im Blick haben und sich dafür einsetzen. Das ist ja auch noch mal ganz großartig, dass sie schon so eine Weitsicht haben. Ja, schön. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Stefan Wagner. Vielen Dank für Ihr Engagement auch.
Ich danke zurück. Vielen Dank.
Ja, Stefan Wagner ist Nachhaltigkeitsberater, Vorstandsvorsitzender des Vereins Sports for Future, der sich für eine ökologische und soziale Verantwortung im Sport einsetzt. Sports for Future unterstützt die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima, von denen auch dieser Podcast kommt, im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und wenn ihr alle Fragen oder Anregungen habt, dann hinterlasst gerne eine Nachricht. Mein Name ist Anja Backhaus. Auf Wiederhören.